Ich bin jetzt hier mit zwei Aktiven, mit zwei Leuten vom Syndikat Kneipenkollektiv und wollte erstmal euch bitten, dass ihr euch selbst kurz vorstellt und auch sagt, was mit der Kollektivkneipe los ist, was da gerade passiert.
Hallo, ich bin Christian, bin jetzt seit ungefähr gefühlten, glaube 12 Jahren im Kollektiv dabei. Und zum Ende des Jahres haben wir die Kündigung erhalten. Insofern sind wir im Moment ein wenig geschockt, aber gleichzeitig auch schon sehr aktiv, uns dagegen zu wehren. Mehr werden wir vermutlich jetzt gleich im Laufe des Interviews sagen.
Ja, ich bin Lukas, ich bin jetzt seit 2,5, 3 Jahren im Kollektiv und ja, bin wie Christian auch sehr geschockt, dass der Laden, der für viele schon immer da war, also uns gibt es seit 33 Jahren, jetzt Ende des Jahres verschwinden soll.
So, ich fange mal einfach mal direkt an. Was macht eigentlich eine Kiezkneipe aus?
Also eine Kiezkneipe macht erstmal aus, dass sie in einem bestimmten Kiez liegt. Also meiner Meinung nach ist eine Stärke des Syndikats, dass das Publikum hier total bunt gemischt ist. Also wir sind natürlich auch eine linke Kneipe, weswegen viele Leute hierher kommen, aber eben auch viele Nachbarn, Nachbarinnen, natürlich auch seit einigen Jahren auch vermehrt Touristen, sogenannte Hipster. Also alles in allem einfach eine sehr, sehr bunte Mischung. Also einfach ein Raum, wo sich sehr viele unterschiedliche Leute treffen und im besten Fall auch kennenlernen können.
Ihr seid aber ja auch ein Kollektiv. Beschreibt doch ein bisschen, was diese Kneipe ist. Gibt es da einen Besitzer, eine Besitzerin oder wie läuft es?
Also das Syndikat als Kneipenkollektiv gibt es jetzt seit 33 Jahren. Die Leute im Kollektiv haben im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt. So bin ich zum Beispiel jetzt seit 11 oder 12 Jahren dabei. Bin, glaube ich, im Moment der am längsten im Kollektiv selber ist. Es kamen immer neue Leute dazu. Es gehen wieder neue Leute. Aber die Idee des Ladens ist quasi seit 33 Jahren die gleiche. Wir als Kollektiv verstehen uns im weitesten Sinne eigentlich auch nur als Verwalter der Räumlichkeiten oder der Kneipe des Kollektivs. Also uns geht es nicht darum, uns irgendwie selber zu bereichern oder sowas, sondern wir verstehen uns ja als Verwalter der Idee und dass es auch immer so weitergeht. Das ist unser Anliegen.
Genau, also wir sind erstmal ein klassischer Kollektivbetrieb. Natürlich gibt's, weil es im deutschen Recht eben die Rechtsform Kollektivbetrieb nicht gibt, gibt's schon quasi offizielle Eigentümer, aber die haben nicht mehr oder weniger Rechte als alle anderen Mitglieder des Kollektivs. Und die Idee ist eben, gemeinsam dieses Projekt Syndikat zu stemmen, so die alltägliche Organisation. Ganz profane Sachen von Getränke bestellen oder Tropfen des Klo reparieren, bis eben auch natürlich die Tresenschichten füllen, Veranstaltungen organisieren. Genau alles, was eben so Arbeit in der Kneipe mit sich bringt. Aber kollektiv, das heißt ohne Chef, ohne Chefin und möglichst so, dass alle, die im Kollektiv aktiv sind, an allen Entscheidungen gleichermaßen beteiligt werden.
Wir versuchen uns schon so fair wie möglich zu bezahlen. Im Verhältnis zu anderen Gastronomiebetrieben verdienen wir als Stundenlohn, glaube ich, nicht schlecht. Man muss aber auch sagen, dass wir alle Trinkgelder schon immer auch spenden für soziale Zwecke, sei es, es geht, wie wir so gern schön gesagt haben, mit einem Kinderheim in Sri Lanka los, was wir regelmäßig unterstützt haben, aber auch von Repressionen betroffene Antifaschisten, Anarchisten weltweit, die wir unterstützen, kleinere Projekte hier im Kiez. Das wird alles über unsere Trinkgelder finanziert. Deswegen nehmen wir uns heraus, einen etwas höheren Stundenlohn als den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Mit unseren Preisen versuchen wir am unteren Ende der Möglichkeit zu sein, sodass sich auch Leute mit Geringverdiener, Hartz-IV-Empfänger und ähnliche auch nach wie vor auch noch Kneipe leisten können. Uns geht es halt nicht darum, dass wir hiermit kommerziell erfolgreich sind. Der Laden muss sich selber tragen. Das ist das Einzige, worum es uns geht.
Genau, was Christian ja schon gesagt hat, also wir kalkulieren die Preise wirklich am untersten Minimum, aber also uns natürlich auf der einen Seite müssen wir hier auch die ganzen Kosten bezahlen, Miete, Strom, Getränke, Steuern, was auch immer. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich so inklusiv wie möglich sein, also eben nicht so ein klassischer Gastronomiebetrieb, wo Mensch nur reingehen kann, wenn Mensch genug Geld hat. Also es ist ja auch möglich, anschreiben zu lassen, gerade für unsere Stammgäste, wenn gegen Ende des Monats das Geld mal knapp wird. Und wenn jemandem irgendwie 20 Cent mal für ein Bier fehlen, so, dann ist das natürlich auch kein Ausschlussgrund. Also wir wollen eben, dass dieser Raum offen ist. Es ist natürlich eine kommerziellere Kneipe als jetzt ein linker Projektraum oder so. Natürlich würden wir auch gern alle Getränke gegen Spende rausgeben, aber so als richtige Kneipe mit dem ganzen Rattenschwanz, der darauf folgt, so ist das leider nicht möglich. Aber wir versuchen unser Bestes, dass hier jede hinkommen kann und hier eine schöne Zeit hat.
Okay, diese Kneipe ist ja im Schillerkiez gelegen. Da ist gerade auch einiges los. Ich würde gerne wissen, was eure Verbindung ist mit dem Kiez. Noch vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele und was gerade überhaupt eigentlich in diesem Kiez los ist.
Wie schon vorher gesagt, das Syndikat gibt es seit 33 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wollte eigentlich niemand im Schillerkiez irgendwas machen. Das war einer der ärmsten Bezirke, Kieze in ganz Berlin. Hier wollte niemand eine Gastronomie aufmachen, weil es einfach nur, es gab im Prinzip nur die klassische Neuköllner Eckkneipe, wo der soziale Hilfeempfänger sein Geld versoffen hat. Hier gab es sonst nichts weiteres. Seitdem die Kneipe hier besteht, hat es sich auch schon als Ort und Treffpunkt für viele Leute herausgebildet im Laufe der Zeit, wo sich Strukturen gebildet haben, wo sich Leute vernetzt haben, sich gegenseitig bei ihren Problemen geholfen haben. Wir sehen uns auch als Teil der Infrastruktur im Schillerkiez, die versucht, die Veränderungen, die in den letzten Jahren hier stattgefunden haben, unter dem groben Oberbegriff Gentrifizierung zusammengefasst. Wir versuchen uns dagegen zu wehren, haben auch vor Jahren schon, als es mit der Schließung des Tempelhofer Flughafens losging, wo klar wurde, jetzt ziehen die Mieten an, haben wir hier schon Kiezversammlungen gemacht und diverse Treffen und versucht, die Nachbarschaft zu organisieren, dass man zusammenhält, dass man sich dagegen wehrt. Wir sind ja im Laufe der Zeit einfach fest verwachsen hier, sowohl durch unsere Gäste wie durch unser eigenes Leben, Wohnen hier im Umfeld.
Ja, und in 33 Jahren bildet sich natürlich auch ein ganz eigenes Netzwerk raus. Also wir haben mit den verschiedensten Läden, Kneipen, Cafés, die halt jetzt nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren aufgemacht haben, sondern schon ein bisschen länger existieren, gute Verbindungen. Jetzt auch durch die Kündigung hat sich's nochmal rauskristallisiert, dass auch NachbarInnen, die hier seit mehreren Jahrzehnten wohnen, uns auch so wahrnehmen als Teil der Infrastruktur, als einfach Teil des Schillerkiezes. Und selbst wenn Nachbarinnen noch nie hier einen Fuß reingesetzt haben, aber jetzt sagen, ihr gehört einfach zum Schillerkiez, das war schon immer so. Und es ist ja eine Schande, dass ihr jetzt auch weg sollt. Die Veränderung hier im Kiez in den letzten Jahren ist schon enorm. Also manchmal hat man das Gefühl, dass wenn man mal zwei Wochen in Urlaub war, dass in der Zeit hier schon wieder 5 neue Läden aufgemacht haben. Und gerade deswegen glaube ich, dass wir auch für viele Nachbarn so ein starkes Symbol sind. So als Fels in der Brandung, der trotz aller Verdrängung, trotz aller Veränderung hier im Kiez immer da war. Und dass jetzt wir auch noch gehen sollen, ist für viele, glaube ich, so ein Schockmoment, wo vielleicht auch nochmal die Gefahr der eigenen Verdrängung auch nochmal hochkommt. Weil wenn das Syndikat schon gehen muss, so, dann trifft es mich vielleicht dann doch als nächstes, selbst wenn ich schon 20 Jahre hier wohne.
Was man vielleicht auch erwähnen muss bei der Verwurzelung hier im Kiez, ist das Weisestraßenfest, was es, glaube ich, das erste Mal auch vor über 30 Jahren gab, was Mitarbeiter von hier oder Kollektivisten von hier und Gäste damals zum ersten Mal organisiert haben. Wir auch immer gerne unsere Infrastruktur und unser Wissen, unsere Möglichkeiten mit zur Verfügung gestellt haben. Mittlerweile wird das Weisestraßenfest von engagierten Nachbarn und Nachbarinnen hier aus dem Kiez organisiert. Wir sind aber immer noch auch ein fester Bestandteil dieses Festes. Dieses Straßenfest hat sich auch immer als offenes Fest auch gegen Gentrifizierung, gegen die brutale Veränderung hier im Kiez gewährt. Es ging immer darum, dass die Leute, die hier wohnen und leben, auch weiterhin hier wohnen und leben können und nicht den Kapitalinteressen aus aller Welt weichen müssen.
Eine der Veränderungen der letzten Jahre ist aber auch eine Erstarken vielleicht auch von Nazikräften hier in dem Stadtteil oder in dem größeren Stadtviertel Neukölln. Was ist da vielleicht auch eine Rolle vom Syndikat?
Ja, also ob man es glaubt oder nicht, Neukölln hat allen Vorteilen zum Trotz eine sehr aktive, wenn nicht sogar immer mal wieder mit die aktivste Nazi-Szene in Berlin. Also gerade im Neuköllner Süden wohnen sehr viele organisierte Nazi-Kader. Und es kommt eben immer mal wieder alle paar Jahre zu einem Anwachsen von Übergriffen, von Angriffen auf alles, was nicht dem Weltbild, neonazistischen Weltbild entspricht. Sprich eben auf Wohnungen, auf Geschäfte von Menschen, die sie in irgendeiner Form als links verorten, auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte. Und gerade haben wir seit etwa anderthalb, zwei Jahren wieder ein verstärktes Aufkommen von Vorfällen, also was von Schmierereien in Hausfluren von Einzelpersonen, aber eben auch das Abbrennen von Autos, von engagierten Antifaschistinnen, aber auch zum Glück bislang erfolglose Brandanschläge auf Kneipen. Und jetzt ganz aktuell gab es in den letzten Wochen hier im Schillerkiez zwei Vorfälle, wo eine größere Nazi-Gruppe durch den Kiez gezogen ist. Beide Male konnte diese Nazi-Gruppe mehr oder weniger erfolgreich gestellt und vertrieben werden, bevor irgendwas Schlimmeres passiert ist. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn in einem Kiez genug Menschen leben, die sich noch als aktive Antifaschistinnen begreifen und eben auch Räume haben, wo sie sich treffen und rumhängen können. Also ganz praktisch waren es viele Gäste aus dem Syndikat oder die im Umfeld wohnen, die sich bei solchen Vorfällen schnell mobilisieren lassen, schnell einschreiten können, viel schneller als zum Beispiel die Polizei es kann. Und wenn es solche Orte wie das Syndikat nicht mehr gibt, dann fehlt einfach diese Infrastrukturen, diese von dort aus gewachsenen Netzwerke. Und das heißt, dass im schlimmsten Fall dann eben so ein Nazi-Mob lange Zeit ungehindert hier rummarodieren kann, ohne auf Gegenwehr zu treffen. Also auch ein Thema, was uns immer sehr wichtig war, auch eben aus aktuellem Anlass, dass wir auch immer aktiv in der Unterstützung von Geflüchteten waren. Nach 2015, als viele Menschen hierher kamen, auch eben sehr nah hier bei uns an den Kiez, in den Hangars vom Tempelhofer Feld oder auch in der Jahn-Sporthalle, gab es hier aus dem Kiez verschiedene Organisierungen von Nachbarinnen, die sich zusammengefunden haben, um die Leute zu unterstützen, wo wir auch immer Teil davon waren. Und wir haben auch gemerkt, dass eben nach einer Weile auch viele Menschen mit Fluchterfahrungen wir hier als Gäste hatten, eben auch, weil wir keinen Konsumzwang hatten. Also die Leute, die natürlich auch nicht viel Geld hatten, konnten hier auch mal einen ganzen Abend lang nur zwei Tee trinken, was sie, glaube ich, in vielen anderen Gastronomien eben nicht konnten. Und dadurch, dass wir eben auch sehr vorurteilsfrei unsere Gäste betrachten, also jeder, der sich nicht verhält wie ein Arschloch, kann hier gerne Gast sein, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Sexualität oder was auch immer. Und das erzeugt, glaube ich, auch einen Raum, der dann eben auch einladend wirkt. So für Menschen, die, glaube ich, aufgrund von gesellschaftlichen Vorurteilen und eben auch so profanen Dingen wie Konsumzwang nicht so viele Möglichkeiten haben, wo sie mal abends Zeit verbringen. Und dann ist es eben auch so, dass wir ja beispielsweise hier auch mehrere Kicker-Teams haben, die in Semi-Profi-Ligen spielen und auch andere Strukturen, die sich hier treffen und wo eben auch Leute dann Anschluss gefunden haben. Eben das ist auch eine Funktion, die das Syndikat hat und die eben dann auch für den Schillerkiez wegfallen würde.
Ja, wir müssen jetzt langsam zu dem Thema kommen, was eigentlich los ist mit der Kündigung. Woher kommt die? Wann kam die eigentlich überhaupt? Vielleicht könnt ihr das kurz anreißen.
Also wir haben am Anfang Juli die schriftliche Kündigung unseres Mietvertrags erhalten, auch mit dem Angebot, über einen neuen Vertrag zu verhandeln. Darauf sind wir auch eingegangen. Wir wollten neu verhandeln. Nach knappen drei Monaten kam Mitte September die Nachricht, dass es keinerlei Neuverhandlungen gibt und dass wir zum 31.12. diesen Jahres die Räumlichkeiten zu übergeben haben. Das wollen und werden wir, glaube ich, so auch nicht hinnehmen. Gleichzeitig haben wir dann angefangen zu recherchieren, wer ist eigentlich unser Eigentümer. Im Mietvertrag steht eine Firman Properties S.A.R.L. aus Luxemburg, ein sogenannter Briefkasten. Im Zuge unserer Ermittlungen haben wir dann festgestellt, dass an der gleichen Adresse über 76 andere Luxemburger Gesellschaften gelistet sind, die alle in den gleichen Briefkasten benutzen. Und im Zuge der weiteren Recherchen kommen wir im Moment zu dem Schluss, dass unser eigentlicher Eigentümer die Pierce Global Real Estate Germany ist, die wiederum eine Tochtergesellschaft der Pierce Global Real Estate ist mit Sitz in London, was ein Familienunternehmen ist, was seit mehreren Jahrzehnten in England im Immobiliensektor aktiv ist, im Moment seinen Schwerpunkt aber auf Berlin und Kopenhagen setzt. Und unter anderem in Berlin haben sie über 6.200 Wohnungen, die ihnen gehören und die sie über diverse Hausverwaltungen verwalten lassen, die aber, wie es aussieht, alle in unterschiedlichen Briefkastenfirmen aufgeteilt, untergliedert, wie auch immer das genau heißt, sind.
Ja, also wie Christian ja schon gesagt hat, wir stehen am Ende von einer langen Kette ganz viel verzweigter und mitunter auch sehr dubioser Vernetzung. Also wir sind so ein Paradebeispiel oder so ein sehr schlechtes Paradebeispiel, was gerade im Immobilienmarkt in Berlin, aber natürlich auch anderswo passiert. Also dass irgendwelche großen Firmen, Holdings, Fonds ihr Geld parken, anlegen wollen und das über so verzweigte und verschachtelte Netzwerke tun, dass es selbst für uns, und wir investieren da im Moment sehr viel Arbeit rein, aber so für normale MieterInnen eigentlich unmöglich ist zu wissen, wem denn jetzt eigentlich die eigene Wohnung oder das eigene Haus gehört.
Das Spielchen kommt uns ja ein bisschen bekannt vor, schon von anderen Projekten, sei es irgendwie die Friedel oder sei es Riegerstraße oder was auch immer. Habt ihr eine Vorstellung, wie ihr an die Leute rankommt?
An die Leute rankommen selber ist, glaube ich, relativ schwierig, weil ja gerade auf dieser Ebene es ja nicht mehr so einzelne Investoren, Investorinnen sind, die persönlich irgendwie eine Entscheidungsgewalt haben. So jetzt mal, wenn ich ein anderes Beispiel denke, was ja gerade hier in Berlin Thema ist, die Padovic Immobiliengruppe zum Beispiel, die Liebig 34 und hunderte andere Häuser in Berlin gehören und verwalten, sondern es sind ja mehr Finanzanlageprodukte. Also so der Sektor, in dem sich unsere Eigentümer bewegen, da geht es nicht mehr darum, dass die sich als klassische Immobilienmanager oder Immobilienverwalter verstehen, sondern das sind Investmentkonglomerate, die wahrscheinlich neben Immobilien auch noch x andere Investitionsmöglichkeiten haben. Von dem her ist es schwer für uns, die endgültigen EntscheiderInnen zu konfrontieren, aber es ist natürlich nicht unmöglich. Also es gibt zwar natürlich, ist auch ein Grund, weswegen viel in so Steuerparadiesen wie Luxemburg und anderen ausgelagert wird, ist natürlich auch die Anonymität. Ist natürlich der Vorteil, nicht direkt angreifbar zu sein, aber es gibt natürlich auch immer Akteure, die hier vor Ort handeln und agieren. So, unsere Hausverwaltung ist hier die Deutsche Immobilienmanagement GmbH, aber auch eben diese großen Firmen, wie eben die bereits angesprochene Pierce Global, hat eben auch Büros hier in Berlin. Also es ist schon möglich.
Was denkt ihr, wieso die Verhandlungen plötzlich abgebrochen wurden?
Da kann man eigentlich nichts zu sagen. Da könnten wir nur spekulieren und das macht, glaube ich, nicht wirklich Sinn. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Die wirklichen Eigentümer kommunizieren nicht mit uns. Die Hausverwaltung kommuniziert im Moment auch nicht wirklich mit uns. Wir haben keine Ahnung. Vermutlich sollen wir einem gewinnträchtigeren Objekt weichen. Aber das alles ist nur reine Vermutung, da können wir nichts wirklich zu sagen. Es gibt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für dieses Haus. Das heißt, dass es prinzipiell möglich ist, dass alle Wohn- und Gewerbeeinheiten einzeln verkauft werden können und einen eigenen Grundbucheintrag bekommen können. Das ist aber bisher noch nicht geschehen. Es gibt diese Abgeschlossenheitsbescheinigung. Weiter darüber hinaus ist offiziell zumindest bis jetzt noch nichts passiert.
So, ihr habt ja nur einen Gewerbemietvertrag. Wir alle wissen, dass das keinen großartigen Schutz darstellt. Was sind da die Optionen, die auf der Hand liegen gerade?
Na, die Optionen sind eigentlich nur einen neuen Vertrag. Also klar hat ein Gewerbemietvertrag kaum Schutzmöglichkeiten, aber es gibt durchaus Formen eben mit langen Laufzeiten, mit der Möglichkeit von Optionen, also dass wir als Mieter quasi die Möglichkeit haben, eigenmächtig den Vertrag zu verlängern. Es gibt auch noch, auch wenn das schon seit Jahren nicht mehr praktiziert wird, Pachtverträge. Also es gibt schon Möglichkeiten, in diesem bestehenden Rahmen für uns eine langfristige Option zu bieten. Es hängt halt im Moment alles von der Hausverwaltung bzw. von den Eigentümern ab. Also sie müssen bereit sein, das zu machen und auf dem Weg durch eben öffentlichen und politischen Druck, da sind wir jetzt gerade.
Ja, dann kommen wir doch zu den konkreten Ausformungen dieses politischen Drucks, der da ausgeübt wird. Was habt ihr da bislang organisiert?
Wir haben, als wir quasi die endgültige Absage erhalten haben, hatten wir zuerst eigentlich als internes Treffen für unsere Stammgäste ein erstes kleines Informationstreffen anberaumt, was schon mit 80 bis 100 Leuten proppevoll war, was uns schon super überrascht, aber auch natürlich sehr gefreut hat. Kurze Zeit danach hatten wir eine erste Kiezversammlung organisiert, die aus allen Nähten geplatzt ist. Also hier waren über 200 Menschen und bestimmt noch 30 weitere standen vor der Tür und sind nicht mehr reingekommen. Aus dieser Kiezversammlung haben viele Nachbarn, Nachbarinnen und Stammgäste gesagt, dass sie also nicht nur ihren Unmut kundgetan, sondern auch den Wunsch geäußert, aktiv sich an dem Erhalt der Kneipe zu beteiligen. Daraus sind dann verschiedene Arbeitsgruppen entstanden, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Also es gibt Menschen, die beispielsweise hier auf einem Wochenmarkt um die Ecke einen wöchentlichen Infostand machen. Es gibt Menschen, die aus einer Videoproduktionsecke kommen, die jetzt schon mehrere Clips für uns produziert haben und auch so unsere öffentlichen Protestaktionen filmen und aufbereiten. Es gibt Menschen, die angefangen haben, eine Unterschriftensammlung zu starten. Also das Schöne ist bei diesem Kampf, dass sich wirklich viele Leute aktiv beteiligen wollen und das auch ganz nach ihren Möglichkeiten tun. Ansonsten hatten wir bisher zwei öffentliche Protestkundgebungen. Einmal hier direkt vor der Kneipe, an der vielleicht 300 Menschen teilgenommen haben und sich danach spontan entschieden haben, noch als kleiner Demozug einmal durch den Kiez zu ziehen. Und vor einigen Tagen gab es vor dem Rathaus Neukölln bei der öffentlichen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung eine weitere Soli-Kundgebung, wo ein befreundeter Shanty-Chor gesungen hat, wo es Redebeiträge von verschiedenen Unterstützergruppen gab.
Was man vielleicht auch noch kurz, nachdem wir das öffentlich gemacht haben, dass es eine Kündigung gibt und wir eigentlich erstmal unsere Stammgäste informieren wollten, haben wir dann auch schon mitbekommen, dass die Fraktion der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln eine Anfrage an das Bezirksamt gestellt hat, sodass wir quasi innerhalb von kürzester Zeit auch zu dieser Bezirksverordnetenversammlung mobilisiert haben. Und es kamen über 50 Leute vorbei, auch um sich diese Bezirksverordnetenversammlung mal anzugucken, was auf reges Interesse der Politik gestoßen ist, weil ansonsten nie so viele Leute sich so eine Sitzung anguckten. Sie waren wirklich überrascht. Leider kam unsere Anfrage nach über dreistündigem Warten in dieser Bezirksverordnetenversammlung nicht mehr dran. Aus zeitlichen Gründen wurde dann aber auch innerhalb von wenigen Stunden schriftlich beantwortet. Und im Moment sind wir auch dabei, auch mit den politisch Verantwortlichen hier in Neukölln sie auch mit einzubinden, weil sie sich auch aktiv dafür einsetzen wollen, dass das Syndikat bleibt. Uns ist aber auch klar, dass uns die Neuköllner Parteien nicht retten werden. Sie können uns vielleicht in kleinen Schritten helfen, aber retten werden können sie uns auch nicht. Zumal wir rein rechtlich eine ganz normale Kneipe mit einem ganz normalen Gewerbemietvertrag sind.
Ja, eben, wenn man durch das Stadtviertel läuft, merkt man, es sind überall Poster und Flyer und den kleinen Läden hängen Wimpel. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Was habt ihr noch vor für die Zukunft, um den Druck noch zu steigern? Weil bis Dezember ist ja nicht mehr sehr viel Zeit.
Also wir werden natürlich die Arbeiten oder die Projekte, die schon angestoßen sind, fortführen. Also die Öffentlichkeitsarbeit, die Infotische, die Pressearbeit. Es wird mit Sicherheit noch die ein oder andere öffentliche Aktion stattfinden. Darüber hinaus haben wir uns zum Beispiel mit anderen bedrohten linken Projekten, die zum Teil auch am selben Datum wie wir gehen sollen, also beispielsweise die Jugendzentren Potze und Drugstore, aber auch das queer-feministische Hausprojekt Liebig 34 in Friedrichshain vernetzt. Da wird es Ende diesen Monats eine erste Aktionswoche geben, wo die ganze Woche verschiedene Veranstaltungen stattfinden werden, wo jeweils einzelne Projekte in anderen Projekten Veranstaltungen machen. Das Ganze findet unter dem Slogan Interkitionale statt. Und anschließend an diese Projektwoche wird es weitere Veranstaltungen in diesem Vernetzungsrahmen geben, die dann Mitte Dezember, da ist das Datum noch nicht ganz klar, zu einer großen Stern-Demo führen sollen. Also wo von verschiedenen Projekten aus, so ist im Moment der Plan, Demo-Züge dann durch die jeweils betroffenen Bezirke laufen und sich dann an einem zentralen Punkt treffen zu einem gemeinsamen Abschluss, um einfach nochmal zu zeigen, wie viele Projekte gerade von Verdrängung bedroht sind und dass natürlich kein Projekt im luftleeren Raum alleine verdrängt wird und genauso wie Verdrängung nicht im Einzelfall passiert, wird auch unser Widerstand nicht im Einzelnen passieren, sondern wir kämpfen zusammen, damit wir alle bleiben können.
Wie Lukas auch schon erwähnt hat, es werden sicherlich auch weitere Aktionen auch von uns folgen. Wir werden sicherlich auch noch Kundgebungen vor der Deutschen Immobilien machen, die in der Potsdamer Straße, ich glaube 188 sitzt, die unsere Hausverwaltung ist. Genauso haben wir aber auch vor Peers Global Real Estate Germany, die am Kurfürstendamm 177, glaube ich, sitzen, eine Kundgebung zu machen, auch um denen mitzuteilen, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht nur irgendwie 50 versoffene Idioten sind, die jeden Abend in ihrer Kneipe sitzen, sondern dass wir von vielen Leuten unterstützt werden. Gleichzeitig müssen wir aber halt auch noch mit diesen Eigentümern und der dazwischen geschalteten Hausverwaltung weiter verhandeln, weil unser Ziel ist es natürlich, hier bleiben zu können.
Also es werden viele Termine dazukommen, auch nachdem wir dann dieses Audio ausstrahlen. Wo können die Leute sich denn informieren?
Also wir haben verschiedene Infokanäle. Wir haben ganz klassisch einen Blog, auf dem Termine und Neuigkeiten, Berichte, Fotos veröffentlicht werden. Den findet ihr unter syndikatbleibt.noblogs.org. Dann sind wir auch ganz neumodisch bei Twitter, was für diese Kneipe auch ein Meilenschritt ist. Da findet ihr uns unter dem Benutzernamen Syndikat44, also @Syndikat44. Und wir haben einen ganz klassischen E-Mail-Newsletter, um möglichst alle technischen Ansprüche zu bedienen. Dafür müsst ihr uns einfach eine E-Mail schicken mit dem Wunsch, auf den Newsletter aufgenommen zu werden, und die E-Mail-Adresse ist auch syndikatbleibt@riseup.net.
Und natürlich könnt ihr uns auch in der Kneipe direkt ansprechen oder wenn ihr uns auf der Straße seht, uns direkt ansprechen. Die meisten von uns haben Zettel und Papier dabei, um E-Mail-Adressen aufzunehmen, oder ihr könnt sie uns auch persönlich geben und wir gucken, dass sie schnellstmöglich in die Liste kommen. Für alle, die das Syndikat nicht kennen, wir sind in der Weisestraße 56 in Berlin-Neukölln zu finden, in der Nähe des U-Bahnhofs Bodinstraße.
Okay, wunderbar. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und wünschen euch viel Kraft und viel Ausdauer, und das wird schon klappen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.